12 Rules for Life. Ordnung und Struktur in einer chaotischen Welt. Von Jordan B. Peterson. Gelesen von Heiner Lenz und Nadine Zadam.
Wenn du alle Weisheit der Welt auf 12 Lebensregeln verdichten könntest, welche wären das? Jordan Peterson hat sich genau dieser ambitionierten Aufgabe gewidmet. Dafür untersuchte er unzählige Wissensgebiete. Von der antiken Philosophie bis zu religiösen Mythen, von der Psychologie bis zur Meeresbiologie, von der östlichen Esoterik über die Kunst der Rhetorik bis zu allseits bekannten Redewendungen. Herausgekommen sind 12 knackige Regeln für ein erfülltes, modernes Leben. Was dabei für dich rausspringt? Simple, aber effektive Lebenstipps und jede Menge unterhaltsame Metaphern. Diese Blinks schlagen die Brücke zwischen Hummern und Selbstvertrauen, Skateboards und Politik sowie Affen und Willensstärke.
Blink Nummer 1. Kopf hoch, Brust raus.
Du kennst den Begriff der Hackordnung. Das Wort wird gerne verwendet, wenn es um Hierarchien und Machtverhältnisse geht. Aber kennst du auch dessen Ursprung? Das Konzept geht zurück auf den norwegischen Zoologen Thorleif Schjelderup Ebbe, der in den 1920er Jahren das Verhalten gewöhnlicher Hühner erforschte. Und tatsächlich, unter diesen Vögeln herrschte eine klare Rangordnung. An der Spitze standen die körperlich stärksten und gesündesten Tiere. Sie waren bei der Fütterung stets die Ersten, die sich die größten und besten Körner wegpickten. Am unteren Ende standen die schwachen Hühner mit fragiler Statur und löchrigem Federkleid. Sie mussten sich mit den Krümeln und Krumen begnügen. Solche Hierarchien finden sich nicht nur unter Hühnern, sondern vielerorts im Tierreich. Eines der besten Beispiele dafür sind Hummer, egal ob sie im Meer oder in Gefangenschaft aufwachsen. Hummer kämpfen stets mit Scheren und Kruste um den sichersten Unterschlupf. Forscher fanden heraus, dass sich diese Kämpfe je nach Ausgang auf die Neurochemie der Tiere auswirken. Die Gewinner produzieren deutlich mehr Serotonin als Octopamin. Bei den Verlierern war das Verhältnis umgekehrt. Und jetzt kommt's. Die Pegel dieser Botenstoffe können sich auf die Körperhaltung der Tiere auswirken. Mehr Serotonin führt zu agilen und aufrechten Gewinnerhummern, während sich die octopaminreichen Verlierer zurückziehen und klein machen. Dieser Unterschied beeinflusst dann zukünftige Konflikte, weil die aufrechten Hummer größer und gefährlicher wirken, sodass die ohnehin steifen Angsthummer noch früher kapitulieren. Du ahnst, was jetzt kommt. Solche Dynamiken gibt es auch bei uns Menschen. Studien legen nahe, dass Menschen mit Alkoholproblemen oder depressiven Störungen häufiger vor kompetitiven Situationen zurückschrecken. Diese Scheu verstärkt ihre Selbstzweifel, ihre Lethargie und letztlich ihre psychischen Probleme. Dagegen treten Menschen mit Sieges- oder Glückssträhne oft buchstäblich mit breiter Brust auf. Und diese stolze, selbstsichere Körpersprache verbessert ihre Erfolgschancen zusätzlich. Denn genau wie die Hummer messen auch wir Menschen ständig, in welchem Verhältnis wir zu unseren Artgenossen stehen. Und wir neigen dazu, von der Körpersprache anderer Menschen auf vorteilhafte Eigenschaften wie Intelligenz zu schließen.
Damit wären wir bei der ersten Regel. Steh aufrecht und mach die Schultern breit.
Wann immer du einen Schub fürs Ego brauchst, denk an unsere Hummer. Tritt auf wie ein Gewinner. Die selbstsichere Körperhaltung verschafft dir wichtige Vorteile.
Blink Nummer 2. Alles für die Selbstliebe.
Angenommen, du hast einen Hund. Er wird krank und der Tierarzt verschreibt ihm ein Medikament. Du würdest den ärztlichen Rat doch nicht hinterfragen und das Rezept verfallen lassen, oder? Allerdings ignoriert jeder dritte Mensch die Rezepte, die er von seiner Ärztin verschrieben bekommt. Gehen wir mal davon aus, dass Ärzte keinen Quatsch verschreiben. Da stellt sich doch die Frage, warum pflegen wir unsere Haustiere besser als uns selbst? Unter anderem deshalb, weil es uns an Selbstliebe mangelt. Wir sind uns unserer eigenen Makel stets schmerzhaft bewusst. Das kann zu einer Art von Selbstbestrafung führen. zur unbewussten Überzeugung, dass wir es nicht verdienen, uns gut zu fühlen. Also kümmern wir uns um andere besser als um uns selbst. Und dieser Gedanke der Unwürdigkeit bringt uns zu einem der ältesten Narrative der Menschheit, der Geschichte von Adam und Eva im Garten Eden. Wir erinnern uns. Eine hinterlistige Schlange verführt Adam und Eva, die Stammeltern aller Menschen, von der verbotenen Frucht zu kosten. Diese erste aller menschlichen Verfehlungen steht bis heute für die ewige Charakterschwäche unserer Spezies. Aber Achtung, das ist zwar die häufigste, aber nur eine mögliche Interpretation. Das Narrativ der Erbsünde erhält die Überzeugung aufrecht, dass wir unsere eigene Liebe nicht verdienen. Doch wir können die biblische Geschichte auch anders deuten. Ein Teil der Welt musste schon vorher korrupt gewesen sein, um Adam und Eva zu verführen. Und in dieser Lesart stehen Mensch und Schlange für das ewige und ganz natürliche Zusammenspiel von Ordnung und Chaos. Diese natürliche Dualität ist seit jeher Teil der traditionellen östlichen Philosophie und findet ihre Entsprechung im Yin-Yang-Symbol. Es gibt eine helle und eine dunkle Seite. Aber jede dieser Seiten enthält ein Fragment der anderen. Keine kann ohne die jeweils andere existieren. Was aber ist das Geheimnis der Harmonie? Nun, eine gesunde Balance zwischen hell und dunkel zu finden. Wir dürfen also keiner der beiden Seiten zu viel Gewicht beimessen. Stell dir Eltern vor, die ihr Kind um jeden Preis vor schlechten Einflüssen schützen wollen. Dabei ersetzen sie das unberechenbare Chaos der Welt aber nur durch die Tyrannei exzessiver Ordnung. Oder anders ausgedrückt, es bringt nichts, krampfhaft perfekt sein zu wollen. Versuche nicht, das Chaos oder die Dunkelheit in dir zu bezwingen. Denn diesen Kampf kannst du nicht gewinnen. Vermeide es, Dinge zu tun, die dich nur glücklich machen, sondern tu, was für dich am besten ist.
Und das führt uns zu unserer zweiten Regel. Betrachte dich als jemanden, dem du helfen musst.
Erinnere dich an früher. Als Kind wolltest du vermutlich weder Zähne putzen noch Handschuhe tragen, aber deine Eltern haben dich liebevoll dazu genötigt. Jetzt musst du dich selbst mit derselben Einstellung disziplinieren. Frage dich, was will ich im Leben erreichen? Welche Schritte sind dafür unabdingbar? Und dann sieh zu, dass du auch wirklich handelst.
Blink Nummer 3. Wahre Freunde.
Die meisten von uns ziehen irgendwann von ihrer Heimat weg, um sich neu zu erfinden. Und wenn auch nur für ein paar Jahre. Doch einer der Kindheitsfreunde des Autors verließ das Nest seiner Heimatstadt Fairview in der kanadischen Prärieprovinz Alberta nie. Er blieb und landete im Kreise der örtlichen Taugenichtse. Manchmal kehrte Peterson zurück und traf seinen alten Kameraden. Und mit jedem dieser Besuche wuchs das deprimierende Gefühl, den langsamen Verfall eines Menschen zu beobachten. Der Freund wurde immer unzufriedener und verbitterter. Sein jugendliches Potenzial verkam zu starren Ressentiments. Für Peterson war die Sache klar. Die Taugenichtse aus dem Dorf waren ein schlechter Einfluss. Sie hielten seinen Freund davon ab, etwas aus seinem Leben zu machen. Das mag nach einem harten Urteil klingen. Aber tatsächlich kann so etwas jedem von uns passieren. Empirische Studien haben wiederholt gezeigt, wie sensibel wir auf das Verhalten unserer Mitmenschen reagieren. Nehmen wir ein Beispiel aus dem Berufsleben. Was passiert, wenn ein leistungsschwacher Mitarbeiter zu einem Team aus Top-Performern stößt? Das Leistungsniveau der gesamten Gruppe sinkt. Vorgesetzte hoffen oft, die Starken würden den Schwachen mitziehen. Die Forschung gelangt jedoch zum Schluss, dass meist das Gegenteil zutrifft. Genau darum ist es wichtig, dass du dich von Menschen trennst, die dich eindeutig negativ beeinflussen. Umgib dich mit Freunden, die dich wertschätzen und unterstützen. Das ist die Art von Umwelteinfluss, die zu positiven Veränderungen führt. Das hat auch nichts mit Egoismus oder Überheblichkeit zu tun. Denn aufrichtig positive Beziehungen basieren auf Gegenseitigkeit. Wenn du Hilfe brauchst, kannst du auf deine Freunde zählen. Umgekehrt bist du für sie da, um sie in schweren Zeiten zu stützen oder zu positivem Wandel zu motivieren. Diese Dynamik fördert sowohl individuelles als auch kollektives Wachstum. Peterson selbst verließ die Kleinstadt Fairview, um am College zu studieren. Dort fand er Gleichgesinnte, die einander im Studium halfen, sich aber auch in diversen anderen Bereichen engagierten. Sie gründeten zum Beispiel eine Campuszeitung und leiteten erfolgreich das Studentenwerk.
Unsere dritte Lebensregel lautet daher: Freunde dich mit Menschen an, die es gut mit dir meinen.
Aber woran erkennst du gute Freunde? Daran, dass sie dich auch mit negativen Wahrheiten konfrontieren. Sie lassen nicht zu, dass du dich hängen lässt oder auf die schiefe Bahn gerätst. Sie wollen das Beste für dich und helfen dir, komme, was wolle, bis du wieder in die Spur kommst.
Blink Nummer 4. Vergleiche dich mit dir selbst.
Kennst du die Redensarten vom Hecht im Karpfenteich oder dem Einäugigen, der unter den Blinden König ist? In beiden Fällen sticht der Protagonist aus einer kleinen Gruppe unterlegener Konkurrenten heraus. Seit der Entstehung dieser Bilder hat sich jedoch viel verändert. Die moderne Welt ist kein Karpfenteich, sondern eine globale Gemeinschaft. Und da gibt es immer jemanden, der besser ist als du. Aber warum eigentlich dieses ewige Vergleichen? Wieso gehen wir immer so streng mit uns selbst ins Gericht? Nun, Selbstkritik ist wichtig, denn ohne sie hätten wir keine Motivation. Wir hätten keinen Antrieb, in irgendeiner Form an uns zu arbeiten. Das wäre früher oder später alles irgendwie egal. Hier kommt uns eine andere menschliche Neigung zugute. Wir tendieren dazu, die Gegenwart als unvollkommen zu sehen und unsere Hoffnungen auf die Zukunft zu projizieren. Das spornt uns an, weiterzumachen und voranzukommen. Aber wenn es nur noch um den Vergleich mit anderen geht, wird die Selbstkritik hässlich und zerstörerisch. Dann verlieren wir auch den Blick für den eigenen Fortschritt. Warum? Erstens denken wir dann nur noch schwarz-weiß. Entweder man gewinnt oder man scheitert. Das lässt vergessen, dass wichtige Fortschritte oft klein und schwer messbar sind. Zweitens versperrt der enge Fokus den Blick aufs große Ganze. Wer sich nur noch vergleicht, versteift sich zu stark auf einzelne Aspekte des Lebens. Und das verleiht diesen Dingen zu viel Gewicht. Stell dir vor, du blickst auf das letzte Arbeitsjahr zurück und stellst fest, dass du weniger produktiv warst als deine Kollegen. Wenn du nur in Vergleichen denkst, wirst du dich wie ein Versager fühlen. Dabei könntest du auch herauszoomen und alle Bereiche deines Lebens betrachten. So könntest du erkennen, dass du anderswo Wichtiges erreicht hast, zum Beispiel in deiner Familie oder deiner Partnerschaft. Darum ist es so wichtig, dass du dich nicht mit anderen, sondern mit dir selbst vergleichst. Wirklicher Fortschritt entsteht dann, wenn du ihn an deinen Ergebnissen aus der Vergangenheit festmachst. Dieser Vergleich ist sinnvoll. Wenn du dabei merkst, dass sich nichts tut, trittst du womöglich auf der Stelle. Und das ist ein Zeichen dafür, dass du mehr riskieren und dir ehrgeizigere Ziele stecken musst.
Darum lautet unsere vierte Regel: Vergleiche dich mit dem, der du gestern warst, statt mit anderen.
Stell dir vor, du prüfst dich selbst wie ein Immobiliengutachter. Du untersuchst alle Bereiche deines Lebens und jedes einzelne Problem. Ist der Makel eher kosmetisch oder strukturell? Was muss getan werden, um ihn zu verbessern? Mit diesem Ansatz wirst du dich so intensiv mit dir selbst beschäftigen, dass du gar keine Zeit hast, dich mit anderen zu vergleichen.
Blink Nummer 5. Erziehung und der undankbare Job des Buhmanns.
Stell dir folgendes Bild vor. Ein Kleinkind benimmt sich wie die Axt im Wald, ohne dass seine Eltern etwas merken. Wer ein solches Szenario beobachtet, fragt sich womöglich: Sind das schlechte Eltern? Oder sind sie einfach nur clever, weil sie ihrem Kind den Raum geben, sich zu verausgaben? Die Ansätze zur Kindererziehung haben sich im Laufe der Zeit immer wieder gewandelt. Das liegt vor allem an der uralten Debatte Nature versus Nurture, also der Frage, wie viele unserer Charaktereigenschaften nun angeboren oder anerzogen sind. Jean-Jacques Rousseau entwickelte im 18. Jahrhundert die Vorstellung vom edlen Wilden. Unsere prähistorischen Vorfahren hätten in sanfter, kindlicher Vollkommenheit und Unschuld gelebt. Erst der blutige Einfluss der Zivilisation habe die edle Natur unserer Spezies durch Neid und Gewalt verdorben. Inzwischen wissen wir, dass diese Vorstellung zwar schön klingt, aber reines Wunschdenken ist. Die Forschung legt nahe, dass wir alle mit aggressiven Instinkten zur Welt kommen und folglich erst lernen müssen, sanfte, empathische und zivilisierte Erwachsene zu sein. Und mal im Ernst, wir alle wissen, wie brutal sich Kinder manchmal auf dem Spielplatz verhalten. Dagegen sind die meisten Arbeitsplätze Bollwerke paradiesischen Friedens. Was heißt das für uns und unsere Lebensregeln? Nun, dem Autor zufolge ist es an uns Erwachsenen, die jungen Wilden zu gesellschaftsfähigen Erwachsenen zu zähmen. Wir müssen sie zu verantwortungsvollen und liebenswürdigen Menschen erziehen. Das fällt vor allem deshalb so schwer, weil niemand gerne der Buhmann ist. Natürlich ist es schöner, wenn man seinen Kindern alle Wünsche erfüllen kann. Aber zur kindlichen Aggression gehört auch der Instinkt, die Grenzen permanent auszutesten, um in Erfahrung zu bringen, wie das Miteinander funktioniert. Und genau darum müssen Eltern in der Lage sein, diese Grenzen konsequent zu ziehen. Das macht manchmal absolut keinen Spaß. Aber sieh es mal so. Entweder Kinder lernen diese Dinge von liebevollen und empathischen Bezugspersonen oder später auf die harte Tour. Also, was ist dir für dein Kind lieber? Das führt uns zu drei Grundprinzipien guter Kindererziehung. Erstens, bestimme so wenig Regeln wie möglich. Zu viele Vorschriften bringen frustrierte Kinder hervor, weil sie das Gefühl haben, ständig etwas falsch zu machen. Also beschränke dich auf ein paar einfache und nachvollziehbare Grundregeln, wie du sollst andere nicht beißen, treten oder hauen, es sei denn, du musst dich selbst verteidigen. Zweitens, sei nur so streng wie nötig. Deine Regeln sind nur dann wirksam und gerecht, wenn du sie klar kommunizierst und konsequent einhältst. Strafen sollten angemessen sein, also nur so hart wie nötig, damit dein Kind die Regel respektiert. Manchmal braucht es nicht mehr als einen enttäuschten Blick. Und manchmal eine Woche ohne Smartphone. Drittens, zieht als Eltern an einem Strang. Kinder sind schlau genug, um Eltern gegeneinander auszuspielen. Also haltet zusammen. Außerdem sind Eltern auch nur Menschen und somit fehlbar. Ein achtsamer, unterstützender Partner macht dich auf deine Fehler aufmerksam und kann für dich einspringen, wenn du überfordert bist.
Die fünfte Regel lautet: Lass nicht zu, dass sich deine Kinder zu unsympathischen und verantwortungslosen Menschen entwickeln.
Auch hier gibt es keine Perfektion. Fehler sind unvermeidlicher Teil des Elternseins. Aber wenn wir uns halbwegs gut anstellen, übernehmen unsere Kinder irgendwann die Verantwortung für ihr eigenes Schicksal. Und was das bedeutet, erfährst du im nächsten Blink.
Blink Nummer 6. Über die Schwere des Lebens.
Machen wir uns nichts vor. Das Leben ist hart. Die Welt steckt voller Herausforderungen, Rückschläge und Leid. Wie soll man damit umgehen? Mit dieser Frage haben sich im Laufe der Geschichte unzählige Menschen beschäftigt. Vielen von ihnen schien die Welt so grausam, dass sie nach drastischen Antworten suchten. Der russische Autor Leo Tolstoi empfand das Dasein als so unvorstellbar ungerecht, dass er nur vier legitime Lebensstrategien fand: kindliche Ignoranz, hedonistischer Rausch, Suizid oder trotziges Durchhalten. Tolstoi untersuchte diese Haltungen in seinem Essay Bekenntnisse und kam zu folgendem Schluss: Die ehrlichste Antwort auf das Unrecht der Welt ist der Selbstmord. Das Durchhalten dagegen ist nur Ausdruck des fehlenden Muts zu diesem Schritt. Andere gelangten wohl zu einer ähnlichen Erkenntnis, rissen bei der Umsetzung ihres Freitods aber weitere Menschen mit sich. Traurige Beispiele sind die entsetzlichen Amokläufe an den US-amerikanischen Highschools Sandy Hook und Columbine. Die USA stellten im Juni 2016 einen makabren Rekord auf. In den vorangegangenen 1260 Tagen hatte es im Land sage und schreibe 1000 Amokläufe gegeben. Dabei hatte jedes Mal ein Mensch mindestens 4 weitere getötet, bevor er sich meist selbst das Leben nahm. Das ist natürlich keine Lösung. Egal, ob Tolstoi richtig lag und egal, wie viel Leid und Ungerechtigkeit ein Mensch erfährt, niemand hat das Recht, andere wahllos zu bestrafen. Das ist der Kern der sechsten Regel, bei der es im Wesentlichen darum geht, die Fehler bei sich zu suchen, statt sie anderen in die Schuhe zu schieben. Ein beeindruckendes Beispiel dafür war der russische Autor und Systemkritiker Alexander Solschenizyn. Er glaubte, dass es immer Wege gibt, der Grausamkeit des Lebens zu trotzen, egal wie übel es dir mitspielt. Und das Leben spielte ihm reichlich übel mit. Als überzeugter Kommunist kämpfte Solschenizyn im Zweiten Weltkrieg gegen die Nazis. 1945 wurde er wegen kritischer Äußerungen über Stalins Auslegung des Kommunismus vom neuen Sowjetregime in Kriegsgefangenschaft genommen. Und als ob ein Leben im gnadenlosen Gulag nicht schlimm genug war, wurde er während der Haft mit Krebs diagnostiziert. Doch Solschenizyn widerstand der Versuchung zu verzweifeln und akzeptierte seine Strafe. Er beschloss, die verbleibende Zeit zu nutzen, um etwas Gutes und Sinnvolles zu tun.
Die sechste Regel lautet: Räum erst einmal dein eigenes Zimmer auf, ehe du die Welt kritisierst.
Solschenizyn tat genau das, indem er Verantwortung für seine Taten übernahm. So verbrachte er die Zeit im Gulag damit, sein Hauptwerk Der Archipel Gulag zu verfassen. Der erschütternde Erfahrungsbericht machte die Verbrechen in den sowjetischen Gefangenenlagern einer breiten Öffentlichkeit bekannt und rückte das glorifizierte Bild Stalins ins rechte Licht.
Blink Nummer 7. Belohnungsaufschub.
Kennst du die Geschichte vom Affen, der sich die Hand in einer Keksdose einklemmt? Der Affe will den letzten Keks aus der offenen Dose stibitzen und die Öffnung ist gerade groß genug, um die leere Hand hineinzustecken. Sie ist aber zu klein, um die Hand samt Keks herauszuziehen. Solange der Affe also an der Beute festhält, steckt er fest. Die Moral von der Geschichte lautet: Gier hat ihren Preis. Der Affe wird ertappt, weil er nicht auf den Keks verzichten will. Das Ganze lässt sich auf unser menschliches Verhalten übertragen. Denn mal ganz im Ernst, wie viele Menschen geben täglich Gelüsten nach, die ihnen schaden? Und wie viele sind nicht zu Opfern bereit, die ihr Leben verbessern würden? Das ist wohl einer der Nebeneffekte einer pessimistischen Weltsicht. Sie macht es leicht, die eigene Willensschwäche zu rechtfertigen. Denn wenn das Leben so schrecklich ist, dann wird man es sich ja wohl wenigstens versüßen dürfen. Und außerdem, wie schlecht kann etwas sein, das einen glücklich macht? Das ist die Logik hinter selbstzerstörerischen Lastern wie Ess- und Trunksucht, Drogenkonsum oder Untreue. Das Gegenstück dazu ist der Gedanke des Belohnungsaufschubs. Du verzichtest auf eine sofortige Befriedigung, um die Zukunft positiv zu beeinflussen. Diese Einstellung geht zurück auf jene Zeiten, in denen unsere Vorfahren die ohnehin knappen Lebensmittel aufsparten, um den Winter zu überstehen oder den Bedürftigen zu helfen. Und auch dieses Motiv findet sich in der Bibel wieder. Adams und Evas Verbannung aus dem Paradies ist der Grund dafür, dass der Mensch ein hartes und entbehrungsreiches Dasein auf Erden fristet. Aber die Duldung dieser Widrigkeiten ist das Opfer, das wir für die Annehmlichkeiten des Jenseits erbringen. Damit wären wir bei der siebten Regel angelangt, dem Anspruch, die sofortige Befriedigung für höhere Ziele zurückzustellen. Nun könnte man meinen, dass wir das alle täglich tun. Immerhin opfern wir unsere Freizeit für den Beruf, um zu einem späteren Zeitpunkt den Urlaub und irgendwann den Ruhestand zu genießen. Aber hier geht es um mehr als nur deinen persönlichen Nutzen. Du kannst kleine und große Opfer erbringen, um Gutes zu tun. Und je größer das Opfer, desto größer die Belohnung.
Die siebte Regel lautet wortwörtlich: Strebe nach dem, was sinnvoll ist, nicht nach dem, was dir im Moment vorteilhaft erscheint.
Nimm dir ein Beispiel an der Lotusblume. Das Leben dieser Pflanze beginnt auf dem dunklen Grund eines Sees. Von dort aus reckt sie sich Zentimeter um Zentimeter der Wasseroberfläche entgegen, um irgendwann in der Sonne zu blühen. Mit anderen Worten, setz dir langfristige und sinnvolle Ziele. Behalte sie stets vor Augen und sei bereit, gewisse Opfer zu erbringen. Die Belohnung ist umso größer und schöner, wenn du diese Ziele eines Tages wirklich erreichst.
Blink Nummer 8. Realistischer als Satan.
Apropos Willensstärke. Friedrich Nietzsche glaubte, man könne die geistige Größe eines Menschen daran bemessen, wie viel ungeschönte Wahrheit er verträgt. Das mit der Wahrheit ist schon so eine Sache. Sie gilt in den meisten Kulturen als wertvolles Gut. Und trotzdem lügen wir uns alle ständig in die eigene Tasche. Inwiefern? Meistens beschwindeln wir uns vor allem dann, wenn wir glauben, etwas erreichen zu wollen. Der österreichische Psychologe Alfred Adler sprach von Lebenslügen, von Dingen, die wir tun und sagen, um halbgare Ziele zu erreichen. Nehmen wir an, du träumst von einem Ruhestand im Süden, von einem kleinen Haus am Meer, in einem spanischen Fischerdorf mit einem unerschöpflichen Vorrat an Paella und Cava. Dieses vermeintliche Lebensziel wirkt so traumhaft, dass du dir weiter einredest, es erreichen zu können, selbst wenn es in Anbetracht der realen Entwicklungen immer unwahrscheinlicher wird. Du könntest sogar Allergien gegen UV-Strahlung, Sand und Alkohol entwickeln und würdest dich trotzdem weiter belügen. Du träumst weiter von deinem perfekten Plan, obwohl er nichts mit einem echten Vorhaben gemein hat. Du hast nämlich noch gar keinen einzigen Schritt getan, um deinen Traum zu verwirklichen. Diese Art der Selbsttäuschung geht oft Hand in Hand mit der verqueren Überzeugung, wir wüssten alles, was wir wissen müssen. Dieser Irrglaube ist töricht, denn er erstickt unser natürliches Bedürfnis danach, zu lernen und zu wachsen. Am schlimmsten ist es jedoch, wenn wir eine Lebenslüge leben und stur die Augen vor der Wahrheit verschließen. In dem 1667 veröffentlichten epischen Gedicht »Das verlorene Paradies« von John Milton erscheint Satan als tiefgründiger Charakter. Aber er ist zu eitel und stolz auf seine Talente. Sein Hochmut mündet schließlich in der Auflehnung gegen Gottes Weisheit, der Verbannung aus dem Himmel und dem Absturz in die Hölle.
Das bringt uns zu Regel Nummer 8. Sag die Wahrheit. Oder lüge zumindest nicht.
Das heißt nicht, dass du dir keine hohen Ziele stecken sollst. Aber such dir zumindest realistische Ziele und bewahr dir den Blick für das, was wirklich in deinem Leben passiert. Deine Sicht auf die Welt wird sich immer wieder ändern. Also bleib flexibel, um deine Träume und Ziele an deine neuen Werte anzupassen. Sei dabei ehrlich und mutig. Und wenn du dich dauerhaft niedergeschlagen und wertlos fühlst, ist es Zeit, deine eigenen Narrative zu hinterfragen.
Blink Nummer 9. Wie man richtig streitet.
Wir haben gesehen, wie gefährlich es ist, zu denken, man wisse alles. Sokrates, der große Philosoph der griechischen Antike, stand für das diametral entgegengesetzte Credo. Ich weiß, dass ich nicht weiß. Und das ist einer der Gründe dafür, dass der Denker auch Jahrtausende nach seinem Tod noch als einer der weisesten Menschen der Geschichte gilt. Er war immer bereit, dazu zu lernen und seine Meinung zu revidieren. Diese Offenheit ist wichtig für Gespräche wie auch für dein eigenes Denken. Denn im Idealfall ist die Reflexion nichts anderes als ein aufrichtiges Zwiegespräch. Bei einem inneren Dialog beleuchtest du beide Seiten eines Arguments. Das ist nicht immer einfach, weil du beide Positionen objektiv vertreten musst, um eine reife Entscheidung zu fällen. Und das wiederum ist der wesentliche Grund dafür, dass Menschen miteinander sprechen. Der Austausch macht es deutlich einfacher, die verschiedenen Facetten eines Themas zu beleuchten. Selbst Kinder tun das. Stell dir vor, ein kleines Mädchen kommt auf die Idee, auf ein Hausdach zu klettern. Es unterbreitet den Vorschlag mit leuchtenden Augen einem Spielkameraden. Dieser merkt an, wie gefährlich dieses Vorhaben sein könnte. Und der Dialog eröffnet dem Mädchen eine neue Perspektive. Es würde sicher großen Spaß machen, aufs Dach zu klettern. Dabei könnte sie sich jedoch schwer verletzen. Nun wissen wir alle, dass Konversationen längst nicht immer so günstig verlaufen. Oft weigert sich eine der beiden Parteien zuzuhören, wenn nicht gar beide. Und warum? Weil wir Diskussionen fälschlicherweise als Wettbewerbe sehen, bei denen es einzig ums Gewinnen geht. Statt dem anderen wirklich zuzuhören, denken wir schon über unsere Retourkutsche nach, um unsere vorgefertigte Meinung zu bestärken. Das kommt einer rhetorischen Schneeballschlacht gleich. wo es doch eigentlich darum geht, gemeinsam einen Schneemann zu bauen. Diskussionen sind keine Kämpfe, sondern Chancen zu lernen und zu wachsen. Ein einfacher Tipp für alle, die sich bessern wollen: Hör deinem Gegenüber aufmerksam zu und fasse sein Argument dann laut zusammen. Das hat gleich mehrere Vorteile. Es zeigt, ob du den Standpunkt auch wirklich verstanden hast. Gleichzeitig verfestigt es den Inhalt in deinem Gedächtnis. Außerdem reduziert es das Risiko, dass einer von euch die Worte verdreht, um daraus rhetorischen Nutzen zu schlagen.
Die 9. Regel lautet daher: Gehe davon aus, dass die Person, mit der du sprichst, etwas weiß, was du nicht weißt.
Die Wahrheit tut manchmal weh. Niemand krempelt gerne seine Überzeugungen um. Aber das ist der Preis für das Geschenk des Lernens und Wachsens.
Blink Nummer 10. Was genau ist passiert?
Wir haben es bereits festgestellt, das Leben ist eine verflixte Kiste. Dabei sehen wir immer nur das, was wir sehen müssen. Angenommen, du gehst spazieren und findest einen Apfel auf dem Boden. Dann denkst du wahrscheinlich nicht automatisch an den Zweig, den Baum, die Wurzeln und die Erde, die den Apfel hervorgebracht haben, stimmt's? Das liegt daran, dass wir meist nur auf jene Dinge achten, die uns Vorteile oder Nachteile bringen. Der Apfel fällt dir ins Auge, weil er für Nahrung und Nährwert steht. Aber der Baum und der Boden spielen in diesem Moment keine Rolle für deine Bedürfnisse. Allerdings kannst du auch nicht den ganzen Tag lang über alle Zusammenhänge nachdenken. Dafür ist die Welt eben deutlich zu komplex. Darum vereinfacht dein Verstand die Dinge so weit, dass du nicht von der Wucht der Welt erschlagen wirst, sondern alltagstauglich bleibst. Aber manchmal, nur dann und wann, passiert etwas, das diese behütete Weltsicht erschüttert und die Ordnung ins Chaos stürzt. Und genau aus diesem Grund ist die 10. Regel so wichtig. Sei präzise in deiner Ausdrucksweise. Was das eine mit dem anderen zu tun hat? Naja, nehmen wir das Wort Auto. Du weißt, wofür es steht. Für ein motorisiertes Vehikel, das dich von A nach B bringt. So weit, so simpel. Aber wenn dein Auto auf halber Strecke zwischen A und B den Geist aufgibt, ist die Sache nicht mehr so einfach. Denn weißt du genau, wie die komplexe Maschinerie eines Autos funktioniert? Könntest du die Motorhaube öffnen und den Schaden reparieren? Höchstwahrscheinlich würdest du dein Auto verfluchen, weil es plötzlich alles andere als simpel ist. Genau das passiert nämlich, wenn die Dinge im Leben komplex und chaotisch werden. Dann läuft von einem Moment auf den anderen alles aus dem Ruder. Und um das zu überstehen, musst du wieder für Ordnung sorgen und ganz genau erklären, was passiert ist. Das lässt sich auf alle Lebensbereiche übertragen. Angenommen, du wirst krank oder hast irgendwo Schmerzen, dann kann es dafür zahlreiche Ursachen geben. Umso wichtiger ist es, dass du der Ärztin deine Symptome genau beschreibst. Wo genau sitzt der Schmerz? Ist er stechend, dumpf, pochend oder strahlt er? Hast du Fieber? Ging es los, nachdem du etwas gegessen hast? Wenn ja, was? Je präziser du dich ausdrückst, desto schneller kann dir geholfen werden.
Wir rekapitulieren nochmal die 10. Regel. Sei präzise in deiner Ausdrucksweise.
Das gilt übrigens auch für die Liebe. Stört dich etwas an deinem Partner? Gibt es Bereiche, bei denen du dir mehr Unterstützung wünschen würdest? Je eher du ihm das ehrlich und präzise mitteilst, desto schneller zieht ihr wieder an einem Strang.
Blink Nummer 11. Die Aggression der Männer.
George Orwell stellt in seinem 1937 veröffentlichten Essayband »Der Weg nach Wigan Pier« eine provokante These auf. In England hätten die Sozialisten seinerzeit nicht aus Solidarität mit den verarmenden Bergarbeitern zu ihrer politischen Haltung gefunden, sondern vor allem aus Hass gegen die Reichen und Mächtigen. Ein knappes Jahrhundert später herrscht ein ähnliches Ressentiment. Ein Aufbegehren gegen die männlich dominierten Machtstrukturen des Patriarchats. Bedeutenden Einfluss auf diese Entwicklung hatte die Frankfurter Schule um Max Horkheimer mit ihrer kritischen Theorie. Ihre Vertreter glaubten, Bildung und Intellektualismus sollten sich auf sozialen Wandel konzentrieren. Dabei ging es weniger darum, die Rolle der Frau zu stärken, als die repressiven Strukturen in der Gesellschaft zu zerstören, also die Herrschaft der Männer. Derselbe Tenor erklingt heute in vielen Geisteswissenschaften rund um den Globus. Der Weg zum sozialen und politischen Wandel führe über die Abschaffung der dominanten Macho-Kultur. Jordan Peterson ist dieser Ansatz zu destruktiv. Es gehe einzig darum, das Bestehende zu zerstören, statt darum, es zu reparieren, geschweige denn etwas Neues zu erschaffen. Und all diese negative Energie befeuere etwas Kurzsichtiges und tendenziell Gefährliches, einen generellen Hass auf männliches Verhalten. Beispiele aus der Erfahrung des Autors sind männliche Studierende, die regelmäßig auf krude Weise beschuldigt werden, Teil des unterdrückerischen Patriarchats zu sein. Er stellt sich die Frage, führt der Weg zum dringend nötigen Wandel darüber, alle Männer wie potenzielle Sexualstraftäter zu behandeln? Daran schließt sich eine noch wichtigere Frage an. Wie sollen wir als Gesellschaft mit natürlicher Aggression umgehen, die sich ja tatsächlich häufiger bei Männern bahnbricht? Im Laufe der Geschichte gab es unzählige Männer, die ihre Machtposition schamlos missbraucht haben. Peterson zufolge haben Männer ihren natürlichen Hang zur Aggression jedoch auch für Gutes verwendet. Für gesunden Wettstreit, die Erforschung gefährlichen Neulands und den oft dringend notwendigen Fortschritt. Es sollte nicht darum gehen, irgendetwas zu unterdrücken, sondern darum, natürliche Energien wie Aggression in positive Energie umzuwandeln. Positive Beispiele dafür sind urbane Subkulturen wie der Hip-Hop oder das Skateboarden. Sie geben Jugendlichen Raum, negative und komplexe Emotionen gewaltfrei in positive Selbsterfahrung zu überführen. Peterson beobachtete früher auf dem Campus in Toronto begabte Skateboarder, die mit ihren halsbrecherischen Tricks beneidenswert unerschrocken wirkten. Aber irgendwer störte sich an dem Lärm und die Stadt verbannte die Skateboards vom Campus. Das Beispiel ist eine treffende Metapher dafür, wie wir als Gesellschaft mit kontroversen Tendenzen umgehen. Ja, wir brauchen Regeln für ein friedliches Miteinander. Aber wir sollten keine Regeln aufstellen, die Menschen davon abhalten, ihre Energie auf positive Weise zu kanalisieren.
Die 11. Lebensregel komprimiert das Ganze auf folgende Metapher. Störe deine Kinder nicht beim Skateboarden.
Denn wohin soll das führen, wenn wir alle Männer pauschal verurteilen? Wenn wir ihnen die Möglichkeit absprechen, eigenständig zu lernen, wie sie ihre Aggressionen zum Wohle der Gemeinschaft in produktive Energie umwandeln.
Link Nummer 12. Ohne Dunkelheit kein Licht.
Hast du dich je um eine pflegebedürftige Person gekümmert? Wenn ja, dann weißt du, dass diese Arbeit zu den größten Herausforderungen des Lebens zählt. Petersons Tochter erkrankte in ihrem 6. Lebensjahr an schwerer Arthritis. Von da an litt sie unter chronischen Gelenkschmerzen und musste sich regelmäßig Injektionen und chirurgischen Eingriffen unterziehen. Wir haben zuvor bereits über den Umgang mit der Schwere des Lebens gesprochen. In so einer Situation wäre es nur allzu menschlich, das Schicksal zu verfluchen. Aber es ist wichtig, sich an die natürliche Dualität der Dinge zu erinnern. Ohne Finsternis kein Licht. Erst die Dunkelheit des Leids verleiht den guten Momenten ihren Glanz. Nimm die Comicfigur Superman. Als die ersten Bände auf den Markt kamen, erfreute sich Superman größter Beliebtheit. Aber dann schneiderten ihm die Comicmacher eine zusätzliche Superkraft nach der anderen auf den Astralkörper, bis er praktisch unbesiegbar war. Und was ist ein Superheld, der immer gewinnt? Genau, langweilig. Ohne das realistische Risiko des Scheiterns waren Supermans Siege wertlos. Seitdem lebt der Zauber der Comics von ernstzunehmenden Widersachern und Supermans eigenen Schwächen. Dasselbe gilt für unser aller Leben. Die schönen Momente wären bedeutungslos, wenn wir keine harten Zeiten durchleben müssten. Und gerade weil die schönen Momente rar sind, solltest du jeden einzelnen möglichst bewusst genießen. Schärfe deinen Blick für die kleinen Freuden des Alltags. Dieser Vorsatz wird dir neue Wertschätzung für die guten Seiten des Lebens geben Und je mehr schöne Erlebnisse du in dir trägst, desto besser kommst du durch die schweren Zeiten dazwischen. Petersons Tochter fand nach langen und leidvollen Jahren einen neuen Physiotherapeuten, der andere Methoden testete. Er verhalf ihr zu neuer Beweglichkeit, mehr Normalität und weniger Beschwerden. Niemand kann ausschließen, dass es keine weiteren Komplikationen gibt. Aber bis dahin ist die Familie dankbar für jeden guten Tag. Nimm dir an ihr ein Beispiel. Sei offen für das Gute und Positive im Leben. Genieße die schönen Augenblicke, egal wie kurz sie sind. Wann immer sich dir ein Moment der Leichtigkeit bietet, nutze ihn.
Die 12. und letzte Regel lautet treffenderweise: Läuft dir eine Katze über den Weg, dann streichle sie.
Das setzt natürlich voraus, dass du Katzen gerne streichelst. Aber du weißt, was gemeint ist. Mach dir immer wieder bewusst, dass es ohne Dunkelheit kein Licht gäbe und ohne Chaos keine Ordnung. Ja, das Leben ist oft hart und beschwerlich, aber dazwischen wird es immer wieder leicht. Und das Durchhalten und Warten macht diese friedlichen Momente so besonders.
Das waren unsere Lebenstipps zu dem Buch 12 Rules for Life von Jordan Peterson. Wir kehren zurück zu unserer ambitionierten Ausgangsfrage. Wenn sich das geballte Wissen aus Geschichte, Wissenschaft und Literatur zu einer Reihe moderner Lebensweisheiten destillieren ließe, wie würden diese lauten? Das Ergebnis sind 12 Regeln für ein gutes und erfülltes Leben. Sie basieren auf vielen altbekannten Tugenden, auf Selbstliebe, Ehrlichkeit und Bescheidenheit, auf Werten wie Verantwortung, Willensstärke und der Wertschätzung für die schönen Dinge des Lebens. Dazu kommen vergleichsweise moderne Ratschläge wie präzise Kommunikation, der Umgang mit männlicher Aggression und die Kunst des konstruktiven Streitens. Den Höhepunkt bilden einprägsame Eselsbrücken wie die selbstsichere Körpersprache der Hummer, die Eitelkeit Satans und die Bedeutung streunender Katzen. Dieser bunte Mix an Ratschlägen kann dir tatsächlich ein bisschen Orientierung geben in dieser schrecklich schönen, chaotisch-harmonischen Welt. Wir hoffen, du kannst ein paar dieser Regeln auf dein Leben anwenden. Alles Gute und wie immer, danke fürs Zuhören.